The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 25. November.
We are following breaking news. The deal is done. Twitter has been sold to Elon Musk.
Anfang Oktober hat Elon Musk für eine unglaubliche Summe von 44 Milliarden Dollar den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft. Das macht er, so Musk, um die freie Rede, also die Free Speech, zu bewahren.
Well, I think it's very important for there to be an inclusive arena for free speech.
Jetzt, wo Twitter unter seinen Fittichen ist, überschlagen sich die Nachrichten.
Among the three top
executives. Quasi als erste Amtshandlung hat der reichste Mann der Welt die Führungsebene von Twitter entlassen, darunter auch Vijaya Gadde, die für Policy und Misinformation zuständig war. Nicht nur die Führungsebene musste den Schreibtisch räumen,
thousands of jobs lost.
Auch weitere tausende Mitarbeiter verloren ihren Job.
And now thousands of workers learning they have lost their jobs after being told to check their email.
Darunter Angestellte, die schon seit vielen Jahren für Twitter arbeiten.
Reports tonight roughly half the company's 7500 employees now out of work.
Seine Mission, angeblich die freie Meinungsäußerung wieder zu ermöglichen, hat er bei alledem natürlich nicht aus den Augen verloren. So ließ er bei Twitter darüber abstimmen, ob Donald Trump wieder zurückkehren darf, nachdem dessen Account nach dem Sturm auf das Kapitol gesperrt wurde. Und er durfte.
Elon Musk reactivated the account after posting an online poll asking users if Trump should be unbanned. But at the Republican Jewish Coalition on Saturday, Trump said he sees no reason to return to Twitter, despite praising Musk's decision to buy the platform.
Doch bisher ziert sich Trump. Immerhin hat er in der Zwischenzeit seine eigene Plattform gegründet mit dem Namen Truth Social. Aber wenn Musk schon dabei ist, überlegt er, generell gesperrte Accounts wieder freizuschalten. Darüber dürfen wie immer seine Twitter-User abstimmen. Bisher sieht es ganz so aus, als ob diese Accounts wieder aktiviert werden. Das ist hoch umstritten. Kritiker glauben, dass für Hass und Hetze das Tor geöffnet wird. Elon Musk war das Wunderkind der Tech-Szene. Doch hat er sich mit dem Kauf von Twitter überschätzt? Das bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Anne Schwedt in New York. Sie hat nicht nur die Wall Street Fest im Blick, sondern eben auch die Geschehnisse rund um Twitter. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Elon Musk hat den Kurznachrichtendienst für 44 Milliarden Dollar gekauft. Doch der Wert der Firma wird auf ca. 10 Milliarden Dollar geschätzt. Warum hat er das dennoch gemacht und wie haben die Anleger darauf reagiert?
Ursprünglich, also im April, als Elon Musk mit Twitter den Vertrag abgeschlossen hat, das Unternehmen für 44 Milliarden Dollar zu kaufen, also für 54,20 Dollar pro Aktie, war Twitter tatsächlich so viel wert. Nicht ganz, aber über 52 Dollar kostete die Twitter-Aktie damals schon zwischenzeitlich. Also für damalige Verhältnisse war das echt schon ein guter Deal gewesen. Jedoch hat sich dann ja alles verzögert. Musk wollte von dem Deal zurücktreten, angeblich weil es zu viele Fake-Accounts bei Twitter gäbe. Daraufhin brach die Twitter-Aktie dann ein und die Talfahrt setzte sich dann auch noch fort, als Twitter anfing, gerichtlich gegen Musk vorzugehen, um den Kauf doch noch zu erzwingen. Dieses ganze Hin und Her plus die angespannte wirtschaftliche Lage mit einer hohen Inflation, den steigenden Zinsen, entsprechend zurückhaltenden Werbekunden und schlechten Quartalszahlen bei Twitter und in der ganzen Tech-Welt hat dann eben alles dazu geführt, dass der Marktwert von Twitter bei rund 10 Milliarden Dollar angekommen ist. Warum Musk das Unternehmen dann doch noch gekauft hat und sogar zum ursprünglich abgemachten Preis. Das sagt daran, dass ihm nicht besonders große Chancen eingeräumt wurden, den Gerichtsstreit gegen Twitter zu gewinnen. Und hätte er den verloren, dann wäre das weitaus teurer für ihn geworden. Also Twitter ging dann tatsächlich in seinen Besitz über 6 Monate, nachdem der Vertrag geschlossen wurde. Für die Anleger war das dann schlussendlich eigentlich alles egal, beziehungsweise die haben eigentlich noch gut Kasse machen können, weil Twitter mit dem Kauf von Musk von der Börse genommen wurde und die Anleger für den abgemachten Aktienpreis von 54,20 Dollar $120 ausgezahlt wurden.
Experten gehen davon aus, dass sich sein Vermögen durch diesen Deal halbieren wird. Ist das wahrscheinlich?
Nee, halbieren denke ich jetzt nicht. Also sein Vermögen hat sich durch den Deal definitiv um $9 Milliarden verringert. Von seinem Gesamtvermögen hat er seit Anfang des Jahres rund ein Drittel verloren. Anfang des Jahres hatte er noch mehr als $300 Milliarden. Jetzt sind es knapp unter 200 Milliarden. Das hängt aber noch mit anderen Dingen zusammen, wie zum Beispiel, dass die Tesla-Aktie dieses Jahr auch unter der allgemeinen Wirtschaftslage gelitten hat und solche Dinge. Inwieweit sich sein Vermögen durch Twitter jetzt aber noch weiter verringert, das liegt tatsächlich ganz an ihm. Da Twitter ja jetzt nicht mehr an der Börse ist, ist es schwer, einen direkten Marktwert festzulegen. Fakt ist aber, dass Musk rund 82% an der Firma gehören. Das heißt, wenn er das jetzt komplett an die Wand fährt, dann ist er diesen Wert auch los. Genauso gut könnte er es jetzt aber auch noch rumreißen und Twitter zu einem Erfolg machen, dann wird das sein Gesamtvermögen natürlich wieder deutlich erhöhen. Derzeit verliert Twitter nach eigenen Aussagen von Musk rund $4 Millionen pro Tag. Deshalb hat er jetzt auch so krass viele Mitarbeiter entlassen, um eben Kosten einzusparen. Mit dem neuen Abo-Modell Twitter Blue wollte Musk ja eigentlich eine zusätzliche Einnahmequelle auftun. Da sollte man als Nutzer $8 im Monat zahlen und hat dann automatisch dieses blaue Häkchen bekommen, was ja sonst nur für verifizierte Accounts von zum Beispiel Prominenten vorgesehen war. Das ging aber komplett nach hinten los und wurde wenige Tage später auch wieder eingestellt, weil dadurch genau das passierte, was Musk eigentlich nicht wollte. Es gab auf einmal ganz viele Fake-Accounts und es brach komplettes Chaos aus, weil sich dann jeder als jeden ausgeben konnte und niemand unterscheiden konnte, was echte Accounts sind und was nicht. Und was es jetzt auch noch ausgelöst hatte, war, dass ganz viele Werbekunden ihre Verträge mit Twitter gekündigt haben, weil die Angst haben, dass es jetzt ungefilterte Hassrede und Hetze auf Twitter geben wird. Also Stand jetzt ist die Bilanz: Elon Musk hat einen Haufen Geld für die Plattform bezahlt. Die meisten Mitarbeiter sind weg und die, die noch da sind, sind nicht gerade glücklich. Werbekunden sind verärgert. Das Abo-Modell ist nach hinten losgegangen und hat kein Geld eingebracht. Und auf der Plattform herrscht Chaos und die Nutzer sind verunsichert. Also gerade sieht es tatsächlich eher so aus, als sei Musk mit dem Job komplett überfordert und Twitter könne echt den Bach runtergehen. Aber hey, Musk ist nach wie vor der reichste Mensch der Welt und unterschätzen sollte man ihn nicht. Also mal sehen, was er noch aus Twitter macht.
Seinen größten Erfolg hat Musk bisher mit seiner Firma Tesla eingefahren natürlich. Wie finden die Tesla-Aktionäre dieses Twitter-Unterfangen?
Also die Tesla-Anleger finden das alles eher nicht so toll, um es mal harmlos auszudrücken. Zum einen, weil die Tesla-Aktie darunter gelitten hat, als Musk so viele Aktien verkauft hat, um den Twitter-Kauf zu finanzieren. Und das andere ist natürlich, dass Musk seine Arbeit als CEO von Tesla jetzt komplett vernachlässigt, weil er rund um die Uhr mit Twitter beschäftigt ist. Musk hatte zwar jetzt schon gesagt, dass er eigentlich gar kein CEO sein möchte, von keiner seiner Firmen, also weder von Tesla noch von SpaceX noch von Twitter, aber ob er so gut daran ist, den Chefposten abzugeben, ist die andere Frage. Für Tesla hat er offenbar schon einen neuen CEO gefunden, wirkliche Details gibt es da aber noch nicht zu und auch für Twitter sei er wohl auf der Suche nach jemandem, der den Laden da schmeißen kann, also auch da können wir uns überraschen lassen. Die Tesla-Aktie hat jedenfalls seit dieser ganzen Twitter-Übernahmeaktion rund die Hälfte an Wert verloren.
Danke, Anne. Ich wünsche dir einen schönen Tag in New York. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Jochen Werner ist Arzt und Vorstandsvorsitzender des Uniklinikums in Essen. Im Interview mit Gabor Steingart spricht er sich für eine dringende Reform von Deutschlands Krankenhäusern aus.
Ansonsten werden wir viel, viel Verunsicherung schaffen und auch die Letzten, die in die Pflege möchten, davon abhalten.
Börsenreporterin Annette Weißbach spricht über eine teure Rettung auf Staatskosten. Wir sprechen über die hohe Kultur des Abendessens in prähistorischen Zeiten und über ein geklautes Prominentenauto in Berlin.
Sie war eine von uns. Wir haben sie geliebt, mit ihr gearbeitet. Und plötzlich das Unvorstellbare. Das verursacht Schuldgefühle, macht uns wütend. Uns ist die Kehle wie zugeschnürt. Aber wir kümmern uns um sie. Und dann machen wir mit unserer Arbeit weiter.
Ja.
Sie geben den Ton an, Mark. Führen Sie diese Station da durch.
Das werde ich tun.
Das ist unser Job. Wenn was sein sollte, rufen Sie mich an.
Die Emergency Room oder ER hieß diese 90er-Jahre-Serie, die eine der erfolgreichsten der Fernsehgeschichte wurde. Das Krankenhaus als Ort der Heldengeschichten, der Emotionen und mittendrin natürlich George Clooney, der auch in Stresssituationen immer strahlend gut aussah. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus im Jahr 2022. Die Helden, also das Krankenhauspersonal, sind hier in Deutschland oft frustriert, sodass viele ihren Job an den Nagel hängen. Die Belastung ist groß, das ganze System krankt. Vieles in den Abläufen ist nicht auf dem modernsten Stand. Professor Dr. Jochen Werner ist Arzt und er ist der Vorstandsvorsitzende und ärztliche Direktor des Uniklinikums in Essen. Er hat ein neues Buch mit dem Titel »So krank ist das Krankenhaus«. Gabor Steingart hat mit ihm über diesen Patienten, also das Krankenhaus, gesprochen, über die Ursachen, die Symptome und wie man ihm wieder auf die Beine helfen kann.
Einen schönen guten Morgen, Professor Dr. Jochen Werner.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Unser Gesundheitssystem scheint irgendwie nicht ganz in Ordnung zu sein. Menschen wie Sie schreiben Bücher, sind unzufrieden. Wie krank ist unser Gesundheitssystem?
Es ist schon krank. Also es ist immer schwierig zu sagen, liegt es auf der Normalstation, ist es auf der Intensivstation oder vielleicht sogar palliativ. Ich würde sagen, es ist krank und es gibt sehr gute, auch gesunde Anteile, aber es gibt eben auch Intensivanteile.
Palliativ würde ja heißen, es ist unheilbar und wir reden nur noch darum, wie wir das Leben in den letzten Jahren schöner machen. Das wäre zu krass, oder?
Das ist, ja, es ist krass, aber es bezieht sich sicherlich auch auf manche Krankenhäuser, die immer noch am Leben gehalten werden und eigentlich beigesetzt werden müssten.
Woran liegt es eigentlich? Es kann ja nicht alles immer am Geld liegen. Wir geben 440 Milliarden für den Gesundheitssektor aus. Das ist viel Geld. Manch einem sein ganzes, andere Länder haben nicht ein solches Sozialprodukt, wie wir es für die Gesundheit investieren. Also was läuft da falsch? Ist es das Geld? Nein.
Also das Geld ist es insgesamt nicht. Das ist ja schon viel Geld auch im Gesundheitswesen. Es ist die Verteilung von dem Geld. Und es ist natürlich ein hochemotionales Thema, die Gesundheit. Jeder möchte sein Krankenhaus um die Ecke haben, wo er vielleicht gar nicht hingeht, weil er 30 Kilometer fährt und sich dort besser behandelt fühlt. Aber dieser Sicherheitsgedanke, der ist in Deutschland schon relevant.
Den finde ich ja auch wichtig. Die Leute wollen den Arzt ja auch sehen. Von Digitalisierung wird immer gesprochen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, passiert es eigentlich nicht viel. Nach wie vor ist der Arztbesuch und das Ausfüllen der diversesten Zettel, ich glaube, nirgendwo wird man so häufig gefragt, wie man heißt, wie alt man ist und wie man versichert ist, wie beim Arzt. Warum ist das eigentlich so stationär?
Das ist auch das Ernüchternde, weil es eben ja immer noch geht. Und irgendwie fühlen wir uns noch so, wir hätten das beste Gesundheitswesen der Welt. Ich sage dann immer das beste Analoge, weil wir genau diese Dinge noch nicht umgesetzt bekommen haben. Doppeluntersuchungen, immer wieder Befragung. Das muss rasch verbessert werden.
Wenn ein Notarzt zu einem Patienten gerufen wird, dann weiß er doch in der Regel nichts, wenn er da im Auto mit Blaulicht sitzt, oder?
Richtig. Und das ist so das Thema, wo ich mir immer große Sorgen mache. Da hängt es davon ab, wie gut ist jetzt die Ärztin der Arzt, weil wir denen ja gar keine Informationen geben. Es müsste so sein, dass schon im Notarztwagen sich dann eben die Ärztin alles ansehen kann, auf die elektronische Patientenakte zurückgreift, weiß, welche Medikamente der Patient nimmt, wann die Herzoperation war. Und wir müssen aus diesem Nebel rauskommen, dass sofort am Einsatzort die bestmögliche Therapie eingeleitet werden
kann. Aber wer hat diesen Nebel erzeugt? Wo kommt der her? Der kommt ja nicht von mir als Patient.
Der Nebel kommt aus einer Entwicklung, die viele Jahrzehnte alt ist. In diesem Bewusstsein, es ist bei uns ja alles auch wirklich gut. Wer will sich dann verändern? Das geht doch auch noch weiter. Dann gibt das Beharrungskräfte. Man möchte nicht etwas Neues machen. Man will keine Veränderung. Das ist Lobbyisten getrieben.
Aber wer ist Mann in diesem System?
Mann ist all die, die damit zu tun haben, das sind Ärzte, das sind Physiotherapeuten, Apotheker, es sind ganz, ganz viele, die ja aus ihrer Sicht das Beste versuchen, aber eben immer in Abgrenzung zu anderen sogenannten Stakeholdern im Gesundheitssystem.
Also welche Rolle spielen Ihre lieben Kolleginnen und Kollegen, die Ärzte dabei tatsächlich?
Die spielen auch eine große Rolle, weil die natürlich ich sag mal, ganz, ganz viel arbeiten. Gerade diejenigen, die in Praxen sind, die sehen teilweise ja 120, 140 Menschen am Tag. Und das leuchtet doch jedem ein, das kann man gar nicht alles absolvieren. Die könnten jetzt zum Beispiel einen Teil auch telemedizinisch, also digital unterstützt sehen oder vielleicht Mitarbeitende, sogenannte Physician Assistants, Arztassistenten. Aber dann geht es wieder um die Frage der Vergütung. Und so sehen Sie das System, das blockiert sich gerade selbst. Während der Pandemie hatten wir ein bisschen Lockerung. Jetzt sind wir wieder langsam in den Alltag zurückgekehrt. Aber das funktioniert so nicht mehr.
Wollen die Ärzte tatsächlich diese digitalen Hilfen, Telemedizin, oder haben nicht viele Sorge, dass ihnen die Kundschaft dann zu Hause bleibt und anfängt, sich selbst zu therapieren?
Zum Schluss geht es natürlich auch wieder ums Geld. Das ist so. Und deswegen, wir müssen ein System finden, wo dann auch die Therapie oder die Prävention schon vergütet wird, dass sich die Ärztinnen und Ärzte wirklich mehr um die Patienten kümmern können. Und wir müssen ja durch andere erbringbare Leistungen auch dorthin verfrachten.
Denn die großen Krankheiten, da ist doch vieles mit Prävention wahrscheinlich zu machen. Von richtiger Ernährung bis nicht rauchen, Bewegung. All diese Dinge müssten vielleicht doch etwas strukturierter gelehrt und gelernt werden, oder?
Absolut. Heute lassen wir die Menschen sehenden Auges in diese Katastrophen reinlaufen. Wir vergüten die Prävention nicht. Jedem ist es selbst überlassen, ob der jetzt eine intelligente Uhr, sag ich mal, trägt oder nicht, darauf achtet. Aber so kann es nicht mehr weitergehen, weil wir dann einfach auch zu viele Krankheiten erleben werden.
Denn heute ist ja so, dass man über den Herzinfarkt und über Herzkrankheiten sich eigentlich erst dann informiert in unserem System, wenn der Schadensfall sozusagen kurz bevorsteht oder man sich nicht gut fühlt. Eigentlich könnte man doch viele dieser, und das ist ja die wichtigste Todesart bei Männern allemal, könnte man doch verhindern durch eine andere Lebensweise, oder?
Absolut. Und da gehören eben auch in meinen Augen die Ärztinnen und Ärzte eingebunden, weil die wissen, wie die Krankheit entsteht. Die sehen die frühesten Anzeichen. Und was wir aber auch nicht vergessen dürfen, weil wir jetzt immer über Ärzte reden, auch die Krankenkassen hätten hier eine Verpflichtung. Denn die wissen auch, wenn sie Kunden haben, die in eine solche medizinische Katastrophe reinlaufen, die könnten die ja auch informieren, dürfen die aber nicht aus Datenschutzgründen. Und da beißt sich der Hund in den Schwanz quasi, wo wir die Warnsignale nicht rechtzeitig nutzen.
Sie meinen aus der Analyse sozusagen der bestehenden Daten, der Medikamente, der Häufigkeit von Arztbesuchen, der EKGs, aus all dem könnte eine schon minder bemittelte KI, künstliche Intelligenz, herauslesen, wann eigentlich hier ein Schadensfall eintritt.
Absolut. Das ist definitiv vorhersagbar. Da könnte man einen großen Schritt machen, auch für die ganze Prävention. Das passiert jetzt nicht, aber das muss unser Ziel sein.
Aber Herr Werner, was hindert uns intelligente Menschen in einem intelligenten Land, diese modernen Möglichkeiten der algorithmischen Analyse auch zu nutzen, um den Menschen dieses Leid zu ersparen?
Ja, ein großer Verhinderer ist dabei der Datenschutz. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Dann haben wir natürlich einen Bundesdatenschutzbeauftragten. Wir haben aber auch Bundesland-Datenschutzbeauftragte. Die sind jetzt auch nicht immer konform. Das bedeutet, auch an den Grenzen dort gibt es wieder Unterschiede. Und in meinen Augen brauchen wir eine Neuordnung des Datenschutzes im Gesundheitswesen. Das soll ja auch so kommen. Da sind wir zuversichtlich dann, wenn es dann auch tatsächlich so eingeführt wird.
Zuversichtlich und, skeptisch sind Sie.
Ja, ich. Und auf jeden Fall brauchen wir aber eine bundesweite Planung und dann, Sie haben vorhin nach den, ja, ich sag mal, Verhinderern oder beeinflussenden Faktoren gefragt. Das ist natürlich auch der Föderalismus. Also für mich braucht man ein übergeordnetes System und das gehört maßgeblich ins Bundesgesundheitsministerium.
Nun liest man ja Unterschiedliches über unsere Ausstattung. Die einen sagen, es ist überall knapp. Die anderen sagen, wir haben zu viele Betten in den Krankenhäusern. Wir haben überhaupt zu viele Krankenhäuser. Das könnte ja den Föderalismus erklären, dass keiner was aufgeben will von dem, was er hat. Also was ist die Wahrheit, sagen Sie uns? Haben wir zu wenig oder zu viele Betten?
Also wir haben ganz klar deutlich zu viele Betten. Wir sind Krankenhausbettenweltmeister. Wir haben zu wenig Pflegekräfte, aber im europäischen Vergleich eine vertretbare Anzahl. Und deswegen müssen wir ja, wenn wir zu viele Betten haben, auch überlegen, was machen wir mit dem Personal. Wir müssen es angleichen. Und vor dem Hintergrund, das ist absolut ohne jeden Zweifel so.
Was ist mit dem Fachkräftemangel, von dem es heißt, Sie sagen, die Betten sind nicht so knapp, wie wir dachten. Wie ist es mit dem Fachpersonal? Das ist knapp.
Das Fachpersonal ist knapp. Das ist seit Jahrzehnten vollkommen klar, dass sich das so entwickelt hat. Jetzt ist er da, jetzt hat es auch jeder begriffen. Während der Pandemie stärker als vorher, weil vielleicht auch manche Angst hatten, selbst ins Krankenhaus zu müssen. Wir müssen unsere Strukturen an das vorhandene Personal anpassen. Ansonsten werden wir viel, viel Verunsicherung schaffen und auch die Letzten, die in die Pflege möchten, davon abhalten.
Das heißt, ich verbinde jetzt die losen Enden unseres Gesprächs, die Digitalisierung, die Reform beim Föderalismus, die Reduktion auch von Bettenzahlen. Das würde dazu führen, dass der Einzelne von der Prävention bis zur digitalen Krankenakte einfach auch mehr Eigenverantwortung zeigt, mehr Früherkennung und dann das Gesundheitssystem dadurch reformiert wird, dass es sich selbst entlastet.
Das ist genau der Weg, den wir gehen müssen.
Und Sie sind optimistisch, dass das, Sie sind nicht der Einzige, den ich kenne, der die Unzulänglichkeiten kritisiert. Wann kommt der Durchbruch, der politische? Wir haben immerhin jetzt ja einen Gesundheitsminister, der wirklich vom Fach ist, unser Professor Lauterbach.
Herr Lauterbach hat ja jetzt auch ein Konzept vorgestellt als größte Reform, als größtes Reformpaket. Wir werden sehen, wo es hinkommt. Ich bin immer dabei, das zu unterstützen. Ich bin nur sehr, sehr skeptisch, weil ich glaube, dass es noch nicht reicht. Wir sind noch nicht am Boden angekommen. Und deswegen befürchte ich, dass wir so wirklich tiefgreifende Veränderungen erstmal nicht sehen werden.
Vielleicht nach unserem Gespräch eher. Ich bedanke mich für diese Analyse unserer gegenwärtigen Probleme im Gesundheitswesen. Vielen Dank, Herr Werner.
Vielen Dank, Herr Steingart.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Gestern hatte die Börse zu in New York wegen Thanksgiving. In Frankfurt am Main nicht. Unsere Expertin auf dem Parkett dort ist Annette Weißbach. Sie weiß, worüber die Anleger sprechen. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Chelsea.
Die Rettung von Uniper wird für den Staat noch teurer als gedacht. Woran liegt das und was sagen die Anleger?
Uniper braucht nicht nur ein bisschen mehr Geld, sondern bis zu 25 Milliarden Euro mehr. Und das soll über Aktien ausgegeben werden, die dann nur der Bund zeichnen kann. Also klassische Staatshilfe. Und es ist auch ehrlich gesagt kein Ende in Sicht, denn das Geschäftsmodell von Uniper, das wird nicht mehr funktionieren, sollte es nicht wieder zu weiterem russischem Gas kommen. Und das sieht ja nicht danach aus. Die Aktien von Uniper waren in der letzten Zeit ein Spielball von Spekulanten. Es ging massiv bergauf bis über 7 Euro und dann in den letzten 2 Tagen allerdings auch wieder massiv bergab.
Dann lass uns noch über die gute Nachricht des Tages sprechen. Der IFO-Index steigt. Was genau heißt das und warum ist das so?
Der IFO-Geschäftsklima-Index, der bildet ja sozusagen ein Stimmungsbild über die gesamte Wirtschaft, ist mehr gestiegen als erwartet. Und das liegt vor allem daran, dass das bislang milde Klima, volle Gasspeicher und aber auch die sich konkretisierenden Pläne für LNG-Terminals aus Sicht der Ökonomen für eine leichte Aufhellung des Konjunkturbildes sorgen. Das heißt, es ist doch alles gar nicht so schlimm, wie denn erwartet. Und so dürfte dann auch die Rezession nicht mehr so schlimm ausfallen, wie man mal vorher erwartet hatte. Und was auch positiv ist, die Aufwärtstendenz, die geht durch alle Branchen, vom verarbeitenden Gewerbe über die Dienstleistung bis zum Handel und zum Bauhauptgewerbe.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Das schlechte Timing der Diebe, die den Tourbus von Tokyo Hotel gestohlen haben. Die Band Tokyo Hotel ist durch diesen Song hier weltberühmt geworden. Zehn Jahre später haben die 4 Jungs aus Magdeburg wieder mal ein neues Album veröffentlicht. Lange haben sie daran gearbeitet. Die harte Arbeit musste natürlich belohnt werden, also schmissen sie eine große Release-Party in Berlin. Doch kurz vor der Party wurde der Tourbus gestohlen. Das ist ja schon ärgerlich genug. Doch im Bus befand sich auch das komplette Equipment der Band, wie Bill und Tom Kaulitz erzählen. Ihre Hoffnung, dass Menschen das Diebesgut auf eBay entdecken und ihnen Bescheid geben.
Viel mehr würde den Leuten auffallen, wenn auf einmal so fette, geile Gitarren irgendwo sind auf eBay. Weißt du, wie ich meine? Deine Vintage-Gitarre oder ein Mikrofon mit Strasssteinen besetzt.
Also die Diebe haben da einen Volltreffer gelandet. Teure Gitarren, Laptops, Mikrofone mit Strasssteinen. Allerdings auch Sachen, die im Internet sofort auffallen würden. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Tom und Bill hoffen, dass jemand den Van zurückbringt.
Und jetzt wollen wir mal den Aufruf machen und fragen, wenn den Van irgendjemand geklaut hat.
Bringt ihn uns doch gerne zurück.
Bring ihn doch bitte zurück.
Also, liebe Diebe, bevor ihr mit dem Equipment durch den Monsun, hinter die Welt und ans Ende der Zeit müsst, bringt es doch einfach wieder zurück.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass das Grillen von Nahrung älter ist als der Mensch selbst. Richtig gehört, denn nicht der Homo sapiens, also der moderne Mensch, sondern der Homo erectus war die erste Spezies, die ihre Nahrung briet. Vor unglaublichen 780.000 Jahren, also eine halbe Million Jahre vor Menschen, unserer Bauart. Der Homo erectus ist ein direkter Vorfahre des Menschen. Er lief aufrecht, benutzte Feuer und briet nach neuesten Erkenntnissen auch seine Nahrung. Forscher haben in Israel jetzt Fischzähne gefunden, die 780.000 Jahre alt sind. Eine Analyse des Zahnschmelzes ergab, dass diese Fische gebraten waren. Mit dem Erhitzen von Nahrung ebnete der Homo erectus auch den Weg für die Evolution hin zum Neandertaler und Menschen. Denn das Grillen von Mahlzeiten brachte einen großen Vorteil, wie hier in Terra X erklärt wird.
Durch das Erhitzen können sie nahrhafte Knollen und Fleisch leichter verdauen. Ihr Körper verarbeitet so mehr Kalorien und mehr Proteine. Voraussetzung für ein leistungsfähiges Gehirn.
Das hatte nicht zuletzt auch Einfluss auf das Verhalten unserer Vorfahren und damit auch auf uns. Ein wahrer Homo Pionierus. Das Kaminfeuer-Barbecue unserer Vorfahren heißt jetzt Küchentisch. Zu dieser Jahreszeit steht manchmal sogar tatsächlich ein Raclette-Grill darauf. Wir leben natürlich in einer ganz anderen Welt als Homo erectus, voller moderner Unsicherheiten, Krisen und Ängste. Aber das Wichtigste bewährt sich seit 780.000 Jahren, das Beisammensein und die Geborgenheit, die Familie und Freunde uns bieten.
Christmas is the time of year for being with the ones we love, sharing so much joy and cheer. What a wonderful feeling, watching the ones we love.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt einen gemütlichen ersten Advent im Kreis Ihrer Liebsten. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir hören uns Montag hier wieder. Same time, same place.